ARD.
Ich würde sagen, dass jemand, der privilegierter aufgewachsen ist, vielleicht mehr Werkzeuge an die Hand bekommen hat und auch mehr Vorbilder hat in der eigenen Familie, wie man ein Leben führt, wie man erwachsen wird. Was es bedeutet, erwachsen zu sein, ich hatte keine Ahnung.
Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen in unserem Podcast Arm und Trotzdem. Ich bin Steffi Kim und arbeite in der Musikbranche.
Und mein Name ist Falk Schacht, ich bin Autor. Und Steffi und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren. Wir sind über diese 20 Jahre hinweg, weil wir oft zusammengearbeitet haben, Freunde geworden. Und eine Sache ist auffällig gewesen: Wir sind in Armut aufgewachsen, aber wir haben eigentlich miteinander nie so richtig darüber geredet.
Und dafür, dass wir fast jeden Tag miteinander telefonieren, ist das natürlich ein starkes Stück, dass wir dieses Thema aus Scham einfach so lange ausgeklammert haben.
Und das hat uns zu der Idee gebracht, dass viel zu wenig über Armut geredet wird. Und deswegen haben wir uns diesen Podcast überlegt und haben den mit dem NDR begonnen zu planen.
Dazu laden wir verschiedene Gäste ein, die unsere Erfahrungen teilen. Und das klingt immer so easy, man lädt einen Gast ein. Aber es war schon eine Herausforderung, Menschen zu finden, die mit uns offen über dieses Thema sprechen möchten, wo Falk und ich einfach auch mal locker 18 Jahre nicht drüber gesprochen haben.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass 14,1 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen sind oder gefährdet? Das ist im Grunde jeder Sechste. Und weil diese Zahlen aber auch immer so anonym sind und so abstrakt, deswegen wollen wir in diesem Podcast Geschichten erzählen, dass man es besser nachvollziehen kann.
Wir waren arm und trotzdem sprechen wir darüber. Heute tun wir das mit Olivier David. Er ist Autor des Buches Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht.
Erstmal, Olivier, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns gefreut, weil wir uns natürlich, wir haben beide dein Buch gelesen und haben uns oft selbst darin wiedergefunden, so in den Geschichten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Steffi.
Ich kann dem nur beipflichten, weil das natürlich in Phasen reingeht, die man verdrängt hat. Schilder uns doch mal vielleicht ein klassisches Bild von dem 5-6-jährigen Olivier.
Ich habe zu dem 5-jährigen Olivier überhaupt keine, also ich habe sozusagen, und ich glaube, das ist auch so ein Verdrängungsmechanismus, dass ich so ganz viele Sachen in meiner Kindheit nicht weiß. Und ich weiß auch nicht, also auch so konkrete Situationen. Ich kann mich wirklich an sehr, sehr wenig erinnern. Und ich glaube, da liegt wirklich so ein Schleier über meiner Kindheit. Ich bin immer ganz neidisch, wenn andere Leute wissen, was sie gegessen haben und wo sie Urlaub gemacht haben und wie ihr Leben war und so. Und wenn sie so präzise Situationen schildern können. Ich kann das nicht. Und ich glaube, das hat aber eine wichtige Funktion für meine Psyche. Mhm. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem doof, das Gefühl zu haben. Ich habe manchmal keine Kindheit gehabt, ne? Aber nicht, weil ich nicht gespielt habe oder so, ich habe viel gespielt, sondern weil da einfach viel so in Watte gepackt ist. So. Kennt ihr das auch? Also habt ihr auch so das Gefühl, dass eure Psyche so Schutzfunktionen hat und euch so vor irgendwas beschützt?
Ich glaube, also ich sag mal so, ich habe mir mein Leben lang immer gewünscht, davor flüchten zu können, genau diese Erinnerungen nicht zu haben, aber so wie ich alkoholisch eigentlich, glaube ich, noch nie richtig einen Filmriss in meinem Leben hatte, habe ich da auch leider keinen Filmriss. Es ist immer da. Ich befürchte, dass ich deshalb meine ganzen 20er über auch so schlecht gelaunt war. Aber du hast eben bei seiner Frage schon genickt. Du kennst diese Wolken?
Ich kann das nachvollziehen, was Olivier beschreibt, weil wenn die Situation einfach wirklich im Dauerzustand absolut beschissen ist, dann zoomst du dich da raus.
Es ist wie eine Flucht, ne?
Nee, es ist gar nicht wie eine Flucht. Es ist wie eine ziemlich meisterhafte Verdrängung. Aber Olivier, was hat denn zu der Verdrängung geführt?
Ja, also ich glaube, man kann so von einer dysfunktionalen Familie sprechen. Also eigentlich Mutter, Vater, größere Schwester. Ich hatte eine größere Schwester und ich, so eine Viererfamilie in Hamburg-Altona. Altona ist ein Stadtteil in Hamburg, der jetzt super cool ist. Vielleicht ein ganz bisschen so vergleichbar mit Kreuzberg oder so. Früher in den 80ern und 90ern aber von der Stadt relativ vergessen wurde. Und es gab da irgendwie, ja, also man konnte da sehr günstig zur Miete wohnen. Meine Eltern haben sich kennengelernt so in der Drogenszene in Hamburg und mein Vater saß irgendwie zweimal im Gefängnis, wo er schon, bevor ich auf die Welt gekommen bin, und ja, hat irgendwie Drogen genommen und auch mit Drogen gedealt. Und meine Eltern haben versucht, dann den Weg da rauszufinden und haben dann versucht, ein eigenes Business an den Start zu bringen, also so Obst zu verkaufen. Erst so Obstkisten und Gemüsekisten ausgefahren und dann einen eigenen Marktstand gehabt. Von einem Marktstand dann einen kleinen Bioladen in einem, in so einem Food Court, in so einem Einkaufszentrum gehabt und den mit Krediten finanziert und an die Wand gefahren. Das ist jetzt mal so zum Faktuellen, aber gefühlsmäßig war so, Eltern streiten sich häufig. Ich habe ab und zu irgendwie Gewalt zu Hause mitbekommen, habe mir auch ab und zu mal eine gefangen. Meine Mutter ist psychisch vorerkrankt, also das wusste sie damals nicht, aber sie hatte offensichtlich irgendwie eigene Probleme. Und als sich meine Eltern dann getrennt haben, dann war natürlich irgendwie viel Streit und viel Wut weg. Mein Vater hat auch, also über fast jeder Tür hingen dann so Poster auf beiden Seiten, weil dann da so Faustabdrücke dann dadurch verdeckt wurden, oh, weil er dann so, ja, wenn er dann sauer wurde, hat er dann so da reingeboxt. So, das ist halt das, ne? So.
Sorry, ja, es ist überhaupt nicht lustig, ne? Aber es ist halt.
Ich habe da voll den Abstand zu, ich kann darüber lachen, weil ich auch gerade die Poster vor Augen habe wieder. So. Aber ja, nee, es ist.
Ey, das ist halt so eine Sache, ne? Irgendwann Galgenhumor ist das passende Wort dafür. Und ich erlebe das halt sehr oft, dass Menschen irritiert sind, worüber ich so lachen kann. Und wo ich dann immer so denke, ja, okay, also wenn ihr wüsstet, was ich, also ich, dieser tolle Satz, ich habe schon Pferde kotzen sehen, so, ja, das heißt.
Ich kenne ihn gar nicht, aber der ist geil.
Ah, okay, genau, aber weil die es nicht können. Aber ich habe schon Pferde kotzen sehen in dem Sinne, dass mich schockt es nicht wirklich. Also natürlich schockt mich das so, ja, aber damit ich nicht durchdrehe, habe ich irgendwann gelernt, diese Absurdität, die dahinter steht, also ich musste es ja irgendwann abstrahieren, weil ich sonst wahnsinnig geworden wäre. Diesen Punkt, darüber kann ich sehr wohl lachen.
Weil du dich da rausziehst dann sozusagen.
Genau. Ne? Ja, aber wenn wir bei dem Thema Gewalt sind, du hast zwar gesagt, dass du nicht so wirklich einzelne Tage so richtig präsent hast, aber du beschreibst in dem Buch ja auch, wie das in deiner Schullaufbahn war. Und ich habe mich da auch sehr, sehr wiedergefunden. Bist du eigentlich auch immer rausgeflogen, Steffi? Weil ich habe mich an der Stelle wiedergefunden, dass ich immer vor der Klasse gesessen habe.
Sorry, ich war die ultimative Streberin.
Deswegen sitzt du wahrscheinlich jetzt hier, auf jeden Fall.
Auch, auf jeden Fall.
Naja, ich habe ja auch einen anderen Kontext. Also mir wurde ja auch immer erstmal dargelegt, dass ich kein Deutsch spreche als Koreanerin und mit dem kulturellen Background, wo Schule natürlich das Nonplusultra ist, wirst du auch vom Elternhaus hardcore getrimmt, nur mit den allerbesten Bestleistungen nach Hause zu kommen. Also 1+ mit Sternchen war das fucking Minimum.
Krass.
Und das, ich finde das tatsächlich krass, weil erstens ist mir es nie gelungen und zweitens, man wäre schon mit einer 3 zufrieden gewesen, glaube ich.
Ich glaube, da matchen wir eher, Falk, auf jeden Fall.
Ich befürchte, also lass uns bloß jetzt nicht noch in die Gender-Ebene hinein. Ich glaube, dass das da auch nochmal alles mit hineinspielt am Ende des Tages. Aber ein typischer Tag bei dir in der Schule, beschreib den doch mal bitte, was du da gemacht hast.
Ich bin auf eine Waldorfschule gegangen, das ist eine Privatschule. Das war so, dass ein paar Kinder im Viertel immer das so finanziert bekommen haben. Dann mussten die Eltern kein Schulgeld dafür zahlen oder fast gar nichts. Wir hatten so, eigentlich ist Waldorfschule für Kinder ganz cool, könnte man meinen. Für mich war es nicht so cool. Man hat so ganz viele verschiedene Unterrichtsarten, die man sonst nicht hat. Irgendwie Handwerken und Handarbeiten und irgendwie, also so viel so praktische Fächer. Und eigentlich könnte man denken, das wäre für mich gut. Ich war super leicht, also ich habe ADHS und das ist erst jetzt vor 2,5 Jahren rausgekommen. Also ich habe das, wenn man ADHS hat, dann bekommt man das nicht, sondern man hat das seit der Geburt. Mhm. Und es war relativ obvious, also es war ziemlich klar, dass der Bengel, der sich nicht 30 Sekunden lang gerade ausgucken kann, sondern einfach jede Option nimmt, die ihn ablenkt, dankbar annimmt, dass mit mir irgendwie ja was nicht stimmt. Ich war einfach super leicht abzulenken. Ich bin einfach oft rausgeflogen. Ich habe in der Pause musste ich mich einfangen lassen von dem Lehrer oder so ganz am Anfang in den ersten 1-2 Jahren, weil ich dann nicht wieder rein in den Unterricht kommen wollte und so. Und ich konnte einfach, also für mich war das einfach ein riesiges Abenteuerfeld Schule, aber halt nicht zum Lernen, sondern einfach, weil ich da, wir hatten eine relativ große Schulklasse, so 35 Kinder oder so, und ich habe halt 35, 34 Optionen gehabt, mich abzulenken, und das war prima, ne? Also irgendwann, dann haben sich meine Eltern getrennt, als ich 8 war, so kurz nach den Sommerferien zur zweiten Klasse, und da ist es dann irgendwie gekippt. Also ich hatte davor wahrscheinlich schon Aggression in mir, ich kann mich nicht so gut dran erinnern, aber da kann ich mich dann doch daran erinnern, dass ich angefangen habe, so mich irgendwie häufiger zu schlagen, aber auch so richtig krass grundlos. Also ich bin so zu so älteren Schülern hingegangen, habe die einfach so geboxt oder so. Natürlich geht das nicht gut, ne? Also du bist halt dann frech zu denen und dann, die sind halt stärker und dann rennen die dir halt hinterher. Wenn ich das so psychologisieren wollte, dann würde ich da einen kleinen Jungen sehen, der eigentlich ja so den Stress, den er zu Hause hat, mit in die Schule nimmt und der da irgendwie eingenordet werden will und eigentlich so nach so einer Form sucht, ne? Also, und wenn dann Gewalt die Form ist, also es klingt jetzt wirklich sehr pathetisch, weil ich habe zu Hause nicht so viel Gewalt erfahren, wie das jetzt gerade, wonach das jetzt gerade klingt. Aber ich glaube, so, das hat mir so eine Form gegeben, dass ich wusste, in was für einem Koordinatensystem ich mich da abrackere. Ich watsch dem eine, dann rennen er und seine drei Jungs, seine Kollegen hinter mir her und es ist irgendwie, ich muss mich nicht irgendwie in einer fremden Situation stellen und auf einmal irgendwie zuhören im Unterricht oder so, sondern ich kann so super geil sauer sein auf die und so. Also ich war immer so ganz doll außer mir auf jeden Fall.
Gab es einen Punkt, wo du dann gemerkt hast, diese Anspannung, die ich habe, also dieses Gestresstsein, dieses konstante Gestresstsein, was ich habe, dass es nicht normal ist?
Also es gab nicht den Punkt. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum mir alles so schwer fällt und warum ich immer so angespannt bin und so müde und so abgekämpft. Und als ich 20 war, haben die Leute gesagt, ey geil, dein Leben geht los und so. 20 will ich auch mal wieder sein, das ist die beste Zeit und so. Ich habe mich immer wie ein alter Mann gefühlt. So irgendwie und dachte immer, nee, mein Leben geht nicht so richtig los. Ich arbeite im Supermarkt, so alle anderen studieren in meiner Klasse und ich irgendwie muss so Regale einräumen und den Boden wischen und so. Es gibt diesen Moment nicht, wo ich das gemerkt habe, aber ich habe es immer wieder gemerkt und mir wurde auch ein, zwei Mal gesagt, ich soll eine Therapie machen und irgendwann habe ich es dann selber gerafft. Ja, wobei eigentlich stimmt es nicht, was ich gesagt habe. Tatsächlich gab es dann diesen Moment, aber das war nicht ein Moment, wo ich die Anspannung gemerkt habe, sondern wo ich gemerkt habe, dass ich immer wütend bin. So, das beschreibe ich auch am Anfang von meinem Buch, dass ich so irgendwo langlaufe und wütend bin über eine Situation, die mir gar nicht widerfahren ist, sondern meiner Freundin und auch nicht irgendwie einen Tag vorher oder eine Woche vorher, sondern irgendwie 8 Jahre vorher. Also ich konstruiere in meinem Kopf irgendeine Situation, um dann darauf sauer zu sein und stelle mir vor, wie ich diesen Typen begegne und ihn aufs Maul haue und sie trete und so weiter. Also völlig, was ich in der Realität nie machen würde, einfach um so entspannt 3-4 Stunden sauer zu sein. Und da habe ich gemerkt, so Moment, stopp, irgendwelche Filme laufen da in dir, die du nicht steuern kannst. Dein Leben ist gerade gut, dein Job ist in Ordnung, mit deiner Freundin ist alles cool, du arbeitest irgendwo, wo es Spaß macht. Und da habe ich gemerkt, so du kommst da allein nicht raus und du brauchst Hilfe. Und das war aber nicht ein Bemerken der Anspannung, sondern ein Bemerken, dass ich immer wütend bin. Und dann dachte ich, okay, Olivier, dein Thema ist irgendwie, dass du wütend bist. Und dann habe ich angefangen, eine Therapie zu machen, eine Verhaltenstherapie. Und da wurde mir der Zahn dann schnell gezogen, dass es um Wut ging. Da habe ich dann gelernt, dass Wut so ein Stellvertretergefühl ist für Ohnmacht oder für Angst. Und dass Leute, die oft wütend sind, das oft nicht aushalten können, einfach so defensive, also Angst oder Ohnmacht ist ein defensives Gefühl, dass man dann aushalten muss. Und wenn man das nicht aushalten kann, dann wird man eben wütend, weil man dann damit umgeht. Meine Therapeutin hat mal gesagt, man kann auf so Situationen, in denen man Angst hat, und in meiner Kindheit gab es ein paar Situationen oder einige Situationen, wo ich hätte Angst haben können und wahrscheinlich auch Angst hatte. Man kann darauf mit drei verschiedenen Arten reagieren. Einmal man versteinert, also man bewegt sich nicht mehr, oder man rennt weg oder man schaltet halt auf Angriff. Und zu Hause bei meinem Vater, wenn der sauer war oder so, habe ich nicht auf Angriff geschaltet. Das war keine Option. Aber, und da hat sich wahrscheinlich in mir irgendwas aufgestaut, dass ich danach immer wieder auf Angriff geschaltet habe, damit ich eben kein Opfer bin, ne? Also ich formuliere jetzt ausdrücklich so Anführungszeichen bei dem Wort Opfer, einfach weil das so... Ich wollte nicht mehr solchen Situationen ausgeliefert sein und ich erlebe das jetzt noch als Erwachsener und ich habe wirklich den Eindruck, ich habe mich ganz gut im Griff, wenn ich irgendwo Leute schreien höre, Männer, die betrunken sind oder so. Nicht, dass es ein Problem war von meinem Vater, dass er irgendwie dann besonders sauer geworden ist, wenn er betrunken ist oder so, aber wenn ich so gewalttätige Männer sehe oder so, ich will die immer sofort boxen. Ich mach's nicht, aber ich habe diese Gefühle in mir. Aber einfach nur, weil ich die Situation regeln will. Ne? Ich gehe dann weg und so und ich bin wirklich da zuverlässig, gerate ich dann nicht in solche Situationen.
ich finde das lustig, Kopf, weil ich das kenne.
In meinem Kopf macht sich alles bereit, dass ich die fertig machen will, ja. So, weil ich diese Situation dominieren will, damit sie mir keine Angst mehr bereitet. Ne? Das ist eigentlich das.
Es ist tatsächlich, Steffi guckt mich gerade ganz entsetzt an, weil ich hier gelacht habe, aber ich lache deshalb, weil auch das ist so etwas, was ich sehr nachvollziehen kann, weil ich habe es vorhin schon versucht zu erklären, das ist eine absurde Reaktion darauf, aber es ist die Art und Weise, wie man gelernt hat, damit umzugehen. Und ich bin mir aber darüber bewusst, dass das natürlich total falsch ist. Und die einzige Möglichkeit, nicht wahnsinnig zu werden, ist, am Ende darüber zu lachen. Deswegen lache ich vielleicht wirklich an unpassenden Stellen, aber es ist ein...
Ich kann es voll nachvollziehen. Und es ist auch voll so ein männlicher Umgang, den wir beide dann damit haben, ne? Diese Vorstellung, sich zu machen, dann...
Es ist ja auch, ich behaupte jetzt mal an der Stelle, vielleicht liege ich total falsch, das weiß ich nicht, korrigiert mich dann bitte, aber es ist, glaube ich, vielleicht auch ein männliches Problem.
Ja, aber voll, genau das meine ich. Ja.
Ne? Also ein männliches Problem in dem Sinne, dass man sich da mit Dingen auseinandersetzen muss, die vielleicht, musst du mal sagen, Steffi, aus einer weiblichen Sicht halt ganz anders wahrgenommen werden.
Naja, ich sehe das natürlich immer von der anderen Seite, weil das war ja nicht bei Olivier drin. Olivier hat sich das ja abgeschaut. Er hatte in dem Fall ein Vorbild.
Voll, genau, aber das ist ja auch das, was Falk gerade meint, ne? Dass es so männliche Sozialisationsmomente genau. sind, wo man halt lernt, okay, so geht unser Eins.
Also ja, so geht ein Vater richtiger halt Mann.
Ja, genau, aber ich schaue natürlich schockiert, wenn Falk lacht, weil ich bin auf der anderen Seite. Ich bin diejenige, wo diese Kraftentladung stattgefunden hat. Ich war die Projektionsfläche für diese ganzen Schläge. Und deswegen trifft mich das, wenn Falk lacht.
Ja, voll.
Aber absolut nachvollziehbar. Und ich habe aber tatsächlich, weißt du, das ist der Punkt, wenn ich drüber nachdenke, das Absurde, sein Beispiel war ja auch an der Stelle tatsächlich mit anderen Männern, ne? Und dass das in dir aus, das ist halt, ich sag mal so, du bist schon in Abwehrhaltung, weil du erwartest, da passiert jetzt gleich was, ja? Es geht jetzt gleich los.
Genau, und, ich musste so... Ja. Ich habe mich so ertappt gefühlt, als Olivier meinte, sein Trigger sind Männer, die alkoholisiert sind und laut sind. Dann kommt er in den Modus, dass er in eine Reaktion gehen will.
Rage-Mode.
Du kommst innerlich. In den Rage-Mode, ich komme in den Flucht-Mode.
Ja, es ist tatsächlich der gesündere, ne? Also, aber ja, also einfach, weil sich aus einer Situation rauszuziehen sozusagen, das, ja, also das Nachhaltigere, ne? Genau. Aber ich finde es auch einfach sehr interessant, weil ich davor, vor meiner Therapie, da gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es so Stellvertretergefühle gibt oder so. Weil das Gefühl ist ja nicht Wut, das Gefühl ist ja, ich kann meine Angst, meine Unsicherheit, meine Verletzlichkeit, die Begrenzung, die ich spüre, dass ich gerade nicht den Hut auf habe und nicht über die Situation dominieren kann. Ich kann das nicht aushalten, dieses Gefühl der Deprivilegierung, und muss das irgendwie beantworten. Ne? Das fand ich irgendwie sehr faszinierend und das hat mir sehr geholfen, weil dann, und da sind wir auch wieder bei meiner Biografie, dann ich bin mit dem Ziel zur Therapie gegangen, meine Wut zu bearbeiten, und dann zack, tut sich der Boden auf und ich falle einfach nur ins Bodenlose. Dann geht es nicht mehr um Wut, sondern geht es darum, wie bist du aufgewachsen? Wie kann das sein, dass dass wenn man so aufwächst irgendwie, wenn irgendwie die Knete nicht da ist, wenn die Mutter irgendwie ständig nicht ansprechbar ist und du ständig die Lage sondieren musst, ist gerade, welche Version von mir ist gerade gefragt, wie viel kann ich gerade von mir preisgeben, wie viele meiner Probleme, meine Mutter sagt mir bis heute, du hast nie was erzählt, so, ne? Sie sagt immer, sie hat dann von Lehrern gehört, ey, ihr Sohn sorgt die ganze Zeit für Stress oder kriegt die ganze Zeit aufs Maul oder so. Und sie war völlig schockiert, weil ich meine Klappe gehalten habe. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ziemlich sicher hat es den Hintergrund, dass sie dachte, okay, für mich ist jetzt gerade nicht so viel Raum, ne?
Und das ist ja die Brücke zu deiner Diagnose, die interessanterweise, also ich finde es sehr interessant, erst vor 2 Jahren gestellt wurde. Und die wurde nicht dem 12-jährigen Olivier diagnostiziert, wo jemand gesagt hätte, hey, komm, lass uns mal zum Kinderarzt gehen oder da uns mal Ratschläge einholen. Ist das nicht vielleicht auch eine Konsequenz aus der Armut heraus, dass man nicht das Umfeld hat und auch nicht das Wissen hat?
Voll. Also da machst du was auf, was mich irgendwie so ganz doll so trifft, weil ich das so wiedererkenne. Ich glaube, das hat mit so einer, ich habe mit meiner Mutter über sowas Ähnliches neulich geredet und sie hat gesagt, beziehungsweise eigentlich über exakt dieselbe Situation, also warum nicht erkannt wurde. Und sie meinte, sie hat erkannt, dass ich Stress hatte. Nur sie hat einfach gedacht, sie muss sich mehr Mühe geben, dann wird es schon. Und wir haben ja, also von meinem 8. bis zum 16. Lebensjahr hat meine Mutter Sozialhilfe bezogen und wir natürlich dadurch auch. Und da hat das eine Rolle gespielt, dass sie dachte, wenn sie jetzt irgendwie das skandalisiert, was mit mir los ist, wenn es da jetzt irgendwie Diagnosen gibt, das fällt ja auf sie zurück. In ihrer Lebensrealität, und ich kann das zu 100, und ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage, in ihrer Lebensrealität war das so, vielleicht nehmen die mir die Kinder weg, so. Also vielleicht sagen die als Mutter, bist du nicht tough genug, du kannst es nicht, du hast den Laden nicht unter Kontrolle, dann darfst du die Kinder nicht behalten, guck mal, wie die bei dir sind, ne? Das waren so Dinge, die sich in ihrem Kopf abgespielt haben, und ich kann sie 100% verstehen. Und das sind so, und dazu kommt noch so eine zweite Ebene, meine Mutter ist ja selber in Armut aufgewachsen, ihre Eltern auch, und sie ist in der Armut aufgewachsen, wo der Vater nachts dann aufs Feld gegangen ist und Gemüse geklaut hat, ne? Also aus so einer Kriegsangst heraus, nicht genügend zum Essen zu haben. Ja. Und ein Problem von Armut ist, dass man das Zutrauen in die eigene, also das nennt sich in der Psychologie Selbstwirksamkeitserfahrung. Arme Menschen, wenn du schon in Armut geboren wurdest, wie meine Mutter und wie ich auch, dann machst du oft nicht die Erfahrung, dass du selber den Unterschied machen kannst, dass du eine Situation, deine eigene Situation verändern kannst. Du ist wahrscheinlicher, dass man diese Situation als gegeben wahrnimmt und jetzt muss ich irgendwie mit der umgehen, aber ich kann sie nicht verändern. Ich kann sie nicht bezwingen, ich kann sie nicht verändern. Ich kann ihr nicht entkommen, muss irgendwie meinen Umgang mit ihr finden. Ne? So, und das ist halt eben auch so dieses Ding von Deprivilegierung, dass man halt denkt, okay, so ist eben, das ist eben die Ausgangssituation und wir müssen jetzt irgendwie das mit der handeln und dann muss ich mich eben noch mehr anstrengen, wenn es meinem Sohn nicht so gut geht und irgendwie dann, sie hat ja auch mit uns gespielt und so, ne? Es gibt ja auch so Leute, die wirklich emotional auch total verwahrlost sind und vielleicht gibt es auch einen kleinen Teil, der das in mir ist, aber mit mir wurde als Junge gekuschelt, ich wurde in den Arm genommen, ich wurde getröstet, meine Mutter hat fast jedes Wochenende versucht, so kleine Ausflüge mit uns zu machen, die hat versucht, alles aufzufangen, aber how, ne? Alleinerziehend, zwei Kinder, keine Knete, psychische Erkrankungen. Das lässt sich ja gar nicht, so viele Pflaster kannst du ja gar nicht auf eine Familie kleben, dass da alle Löcher gedeckt werden. So.
Aber das, was du beschreibst, ist ja ein Kampf. Ne? Ist, und zwar ist es ein dauerhafter Kampf. Es gibt ja irgendwie nie mal einen Moment Ruhe. Ist das dann, würdest du sagen, der Grund, warum diese psychischen Krankheiten dort schneller entstehen können? Ist das die Grundlage?
Ja, voll, genau. Also Armut macht halt nicht per se krank, sondern Armut sorgt halt für Stress und Stress macht psychische Erkrankungen wahrscheinlicher. Also das heißt nicht, Stress ist gleich psychische Erkrankung. Es gibt auch positiven Stress, ne? Also genau, ich kann auch mal Zahlen nennen, ne? Also die sind vom Robert-Koch-Institut. Innerhalb eines Jahres erkrankt jeder dritte Mann und 43% der Frauen der untersten sozialen Statusgruppe. Also ich würde jetzt Klasse sagen, also den alles Leuten, die es sozusagen am wenigsten gut haben, an einer psychischen Störung.
Ja, also, die am wenigsten gut haben, ne?
Genau. Nochmal, in einem Jahr 43% der Frauen, die arm sind und jeder dritte Mann. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du arm bist, dass du irgendwann im Laufe deines Lebens irgendwann eine psychische Problemlage hast. Und auch in oberen Klassen ist es schon so, dass da relevant viele Leute noch psychische Erkrankungen haben. Ich glaube, psychische Erkrankungen an sich sind ein Thema. Sie werden eben nur einfach noch mal ein Stück weit wahrscheinlicher, ne? So, das ist eben das Ding. Also, und dann ist es vielleicht noch eine Ebene, dass ich halt sage, okay, es ist nicht nur, wie die Situation ist, sondern ich habe in meiner Familie auch zu wenig Werkzeug irgendwie gehabt, um mit den Problemen umzugehen. Also bei mir hat sich, ich hatte zu Hause Stress, habe den Stress in die Schule getragen. Aus der Schule, da wurde er aber nicht gelöst.
Nee.
Es gab auch Ganztagsschule noch nicht damals. So, man hat da auch noch nicht gegessen. Heutzutage ist die so Sozialpsychologie und so weit, dass sie sagt, okay, gerade wenn du irgendwie Probleme in der Familie hast, Ganztagsschule kann ein Teil der Lösung sein. Je länger die Kinder betreut sind, wenn es an Schulen Psychologen gibt und so, dann ist es halt toll. Das hatten wir alles nicht. Und dann, also um nochmal bei dem Bild zu bleiben, klein Olivier hat Stress zu Hause oder irgendwie hat da zu Hause keinen Ort, wo er Ruhe findet, geht in die Schule, nimmt den Stress da mit. Der wird dann nicht gelöst, sondern der Olivier weiß nicht, wie man mit anderen Leuten umgeht und Sachen klärt, ohne zu streiten oder ohne sich zu boxen, macht es dann bringt dann den Stress wieder mit nach Hause, verheimlicht den, da hat dann da wieder keinen Platz, den loszulassen, fängt an irgendwie rumzulügen, nee, hab keine Hausaufgaben auf, ja, ja, alles gut mit meinen Klassenkameraden. Und so staut sich das immer weiter auf und mir fehlt das Werkzeug, damit umzugehen. Ne? Das ist vielleicht so eine einfache Erklärung dafür.
Und der große Olivier sitzt jetzt bei uns im Enjoy NDR-Studio mit seinen coolen Jeans, einem coolen Outfit, mit einem grünen Pulli, der ihm fantastisch steht und einem Haarschnitt, der auch einfach cutting edge ist. Olivier, wie hast du die Energie genommen, um da rauszukommen?
Ich muss gerade kurz nachdenken. Also ich glaube, dass ich immer verstanden habe, dass die Orte, an denen ich mich aufgehalten habe als Erwachsener, also ich bin mit 20 zu Hause ausgezogen und habe dann erstmal, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, in einem Supermarkt gearbeitet für 3 Jahre. Und ich habe immer verstanden, dass es nicht meine Orte sind. Und ich hatte dann noch 2 Eltern, also mein Vater, auch wenn er nicht da war, er hat dann in Asien gelebt für 20 Jahre, die nicht gesagt haben, ey, du musst die und die Ausbildung machen, du musst das und das machen, wir erwarten von dir das und das. Und sie haben immer gesagt, ey, sorg einfach dafür, dass du glücklich wirst. Was völlig absurd ist, weil ganz viele Leute, die aus der Armut kommen, denen ist es sehr genau vorgegeben, wie man da rauskommt und du musst gut in der Schule sein. Ne? Du hast es ja auch irgendwie schon angesprochen, dass es eben auch anders geht, ne? Dass man sich das nicht leisten kann, irgendwie 5 nach Hause zu bringen, so wie wir beide irgendwie, Falk, ne? Sondern dass Leistung und so ein Weg ist. Und die wollten einfach nur, dass ich was finde, wo ich glücklich bin. Das ist auch irgendwie ein Teil der Antwort. Und ich habe immer gedacht, nee, das ist nicht meins. Ich bin doch hier nicht auf die Welt gekommen, um Regale einzuräumen und den Boden sauber zu wischen, wenn irgendwie jemand da Tomatensauce umgeschubst hat. Und dann habe ich ja als Malerhelfer gearbeitet und habe mir gedacht, nee, ich bin noch nicht dafür da, dass ich hier irgendwelche Schläuche neu mit Farbe befülle, damit da irgendwelche Dudes auf ihren Trapezen stehen und die Farbe mir ins Gesicht regnet. So, aber das ist doch alles nicht mein Leben.
Das ist ja eine Frage der Selbstverwirklichung. Anders gefragt, jemand, der eine bessere Startposition hat, kann sich einfacher verwirklichen?
Also ich würde sagen, dass jemand, der privilegierter aufgewachsen ist, dass der vielleicht mehr Werkzeuge an die Hand bekommen hat, eine höhere Selbstwirksamkeit hat, mehr Wissen an die Hand bekommen hat und auch mehr Vorbilder hat in der eigenen Familie, wie man ein Leben führt, wie man erwachsen wird. Was es bedeutet, erwachsen zu sein, ich hatte keine Ahnung. Mein Vater hat einfach jahrzehntelang Gras getickt, saß 2-mal im Knast, ist irgendwie mit einem Schuldenberg nach China abgehauen, hat da irgendwie rumgearbeitet, alle 2 Monate einen anderen Job gehabt. Die in meiner Schulklasse haben mich immer angeguckt, als würde ich lügen, wenn ich erzählt habe, ja, er ist gerade Englischlehrer, er ist gerade irgendwie, baut da eine Schule auf, er arbeitet jetzt in der Bar. Mein Vater hat in China auch getickt, ne? Also er hat da auch Drogen, aber das wusste ich dann erst später so. Das war alles immer absurd. Also ich hatte eben diese Vorbilder nicht, ne? Und kennt ihr das auch? Also so, dass diese Elternfigur als Vorbilder, dass sie einfach dann nicht da sind? So? Also
Steffi, ich glaube, du kennst das sehr gut.
Ich kenne das sehr gut. Du stehst plötzlich vor einem weißen Blatt Papier und musst es selber bemalen und hast aber keine Hilfslinien. Und ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich eine sensationelle Patentante hatte, die mich dann so ein bisschen, also die mir so die grundlegenden Dinge mitgegeben hat, damit ich jetzt hier sein darf.
Also das ist eigentlich das Werkzeug, ne? Dass du wie eine Art Navigationssystem den Weg zu finden daraus. Denn es ist ja ein Weg. Also kannst du dich daran erinnern, was dir da geholfen hat? Oder war da eher, dass alles im Weg stand nur?
Nee, voll. Also ich habe irgendwie instinktiv mir immer Leute gesucht. Mein Vater war nicht da. Ich habe ihn auch, nachdem er dann nach China, als ich war 10 oder 11, da ist er nach China gegangen und habe ich ihn die ersten 5 Jahre nicht gesehen. Und ich habe mir immer dann versucht, Leute zu suchen. Ne? Ich bin dann Skateboard gefahren irgendwie und hatte dann da auf einmal so Bekannte oder Freunde oder so, die waren so 10, 12, 14 Jahre älter als ich. Ich war 14, 15 und die waren Ende 20 und man hing im Skatepark rum und dann haben sie einem irgendwie mal ein Bier gegeben und dann so und einem gesagt, ey, guck mal den und den Film, lies mal das und das Buch und so. Und mich hat's gedürstet danach. Ne? Also ich habe irgendwie intuitiv geguckt, immer irgendwie, wo gibt's diese patenonkelige Figur? Ja, wirklich. So.
Ja, ich weiß, was du
meinst. Und ich hatte davon viel zu wenig in meinem Leben und kann bis jetzt sagen, so eine männliche Vorbildsfunktion oder so, die gibt's einfach kaum in meinem Leben. Und ich hätte sie so oft gebraucht, auch jetzt tatsächlich noch, so, dass ich so denke, okay, der Grund, warum ich schreibe, ich habe jahrelang so gerappt, und auch Alben aufgenommen und hatte eine Band und es lief alles sehr unerfolgreich, aber total ambitioniert. Also wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben, es hat Spaß gemacht.
Hätte sich mal früher bei mir gemeldet.
Ja, ja, scheiße, hätten wir uns nur vorgekannt. Naja, auf jeden Fall.
Du bist in der Musikindustrie, vielleicht machen wir jetzt.
Ja, okay, vielleicht kann ich den Deal jetzt klar machen. Ich habe schon vor 3 Jahren aufgehört und ein bisschen die Disziplin gewechselt. Ich gebe Demo.
Ja, Mann. Erzähl weiter, war Scherz.
Ich habe so in der 11. Klasse oder so, habe ich im Deutschunterricht, hat mir ein Lehrer, also ich wurde nie irgendwie an der Schule gefördert oder so, von niemandem. Und hat ein Lehrer mir in so ein Heft, also wir haben so auf der Waldorfschule so Epochenhefte, da macht man dann, wir hatten dann so eine Deutschphase, wo wir dann auch nach Italien gegangen sind und da so Gedichte geschrieben haben und so. Und hat mir einfach fucking 15 Punkte gegeben dafür und hat geschrieben, ey, du hast da irgendwie ein Gespür für, hast du toll gemacht. Ich hatte dann im Zeugnis immer noch nur 8 Punkte, weil ich der einzige Idiot war, der kein Referat gemacht hat, weil ich zu faul war und schon angefangen habe zu piffen. Aber
also für die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was Piffen ist, es ist genau das, was ihr denkt, was es ist. Es ist Kiffen mit P. Ja?
Also ich hatte diese Vorbilder nicht, aber ich hab so kleinste Brotkrumen aufgelesen und habe gesagt, ha, siehste, so, und dann habe ich sofort angefangen weiterzuschreiben, so, das war das, deswegen bin ich bei der Sprache gelangt, weil ich da auch nur ein Fitzelchen Bestätigung bekommen habe für was und deswegen verstehe ich, wie wichtig das ist, dass Leute so Unterstützung bekommen und ich bin selber überhaupt gar nicht in der Lage, andere Leute zu unterstützen, dafür habe ich das Gefühl, muss ich mich selbst die ganze Zeit vorm Ertrinken bewahren, was jetzt super pathetisch klingt, aber ich habe gar nicht den Eindruck sozusagen, dass ich überhaupt so mental und so in der Lage bin, so anderen Leuten so hochzuhelfen, weil ich überhaupt ja für mein Gefühl nirgendwo bin, wo ich bleiben will, ne? weil ich so auf dem, weil ich auf so einer Durchgangsstation bin im Prinzip. Mein Buch heißt ja auch keine Aufstiegsgeschichte, weil ich eben darauf hinaus will, dass es halt, also ich kann mich jetzt gerade ganz gut über Wasser halten, aber halt auch mehr nicht, ne? Also so ökonomisch bin ich jetzt nicht irgendwie gerettet, ich habe überhaupt keine Ersparnisse oder so, das ist einmal die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass ich habe jetzt angefangen zu studieren, ich habe kein Abitur, diese ganzen Merkmale von Aufsteigern, die erfülle ich einfach nur zum Teil. Also ich habe ja dieses Buch und es wird irgendwie angenommen und ich kann mit Leuten darüber sprechen. Und das ist natürlich ein Privileg. Ne? Die Leute aus meinem Haus, die haben ganz andere Sorgen. Die können nicht in der Talkshow sitzen und die können ihre Wut auch nicht artikulieren. Und wenn, dann werden sie nicht gehört. Insofern bin ich in so einer Zwischenebene, würde ich sagen. Also ich glaube, in der Soziologie spricht man von so Zwischenklassen. Das ist so eine kulturelles, akademisches Milieu, was irgendwie total prekär lebt eigentlich, aber Gespräche und Diskurse führt, die möglicherweise an den Lebensrealitäten der Menschen, die ganz unten sind, schon vorbeigeht. Ne? Also das ist so eine Scharnierfunktion, irgendwie auf dem Weg nach oben irgendwo im Fahrstuhl stecken geblieben zu sein. Und ich kann noch mal einen letzten Satz sagen am Ende von meinem Buch, auch wenn ich jetzt ein bisschen Spoiler, sage ich halt, ich habe nicht den Aufstieg geschafft, ich habe den Ausstieg geschafft, ich habe mir den Ort gesucht, wo ich mit meinen Talenten, die ich habe und mit meinen Träumen, die ich habe, so koexistieren kann und nicht an denen vorbeilebe und habe mir das erkämpft, dass ich, und das ist ein furchtbares Privileg, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. Es kann noch besser laufen auf jeden Fall und ich bin auf dem Weg, das zu versuchen, aber auf jeden Fall noch nicht angekommen. Aber ich möchte auch bezweifeln, dass es dieses Ankommen überhaupt gibt.
Ich glaube auch nicht, dass es dieses Ankommen wirklich gibt, weil dieses Gefühl, das Getriebene, das bleibt, dass man einfach nicht gut entspannen kann, dass man immer noch mal irgendwie eine Sorge hat.
Ja.
Du hast mal folgenden Satz gesagt: Arme Leute brauchen keinen Respekt, die brauchen Chancen und Knete.
Ja.
Ich habe den so verstanden, dass das nach der Devise funktioniert. Es reicht jetzt auch nicht, dass wir total bewusst darüber werden, wie schwierig das ist, in Armut zu leben, weil damit ist es nicht getan.
Ja, genau, das ist halt voll das Ding, dass wir gerade in so Anerkennungsdebatten ganz viel sind, so von wegen, ich bin jetzt auch viel mehr aware darüber, was für ein Leben du hast und so, und das ist für mich toll und gut, aber diese Awareness und dieses Privilegienchecken ersetzt halt nicht, dass die Leute halt Knete brauchen und eine Möglichkeit, wie sie vorankommen können, so. Und es gibt einfach groß diese Erzählung davon, dass man mehr Respekt haben muss und ich bin dafür, meine Familie hat zu wenig Respekt bekommen und sie hätten mehr Respekt bekommen sollen, aber sie hätten auch mehr Knete bekommen sollen. Und wenn das eine das andere ersetzen soll, dann bin ich nicht Fan davon. Ich will beides. Ich will, dass meine Leute Respekt bekommen und Knete.
Gutes Schlusswort.
Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und so offen darüber geredet hast mit uns.
Absolut. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Nach dem Interview sprechen wir ja nochmal darüber, was passiert ist oder was mit uns passiert nach dem Talk. Gibt es da einen besonderen Punkt, Falk, auf den du tiefer eingehen möchtest?
Also, was mich wirklich betroffen gemacht hat, ist die Passage, wo Olivier über seine Mutter gesprochen hat, nämlich, dass sie den Verdacht sozusagen hat, psychisch krank zu sein und dann aber eben nicht zum Arzt geht, weil sie Angst hat, dass, wenn es rauskommt, dass ihr die Kinder weggenommen werden könnten. Also diese Furcht. Und das macht mich deshalb so betroffen, weil ich mich gefragt habe, wie das bei meiner Mutter war. Also meine Mutter hat, nicht dass ich wüsste, Krankheiten in diesem Sinne, aber diesen Druck zu haben, weil da habe ich noch nie mit ihr drüber geredet.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du mit ihr darüber gesprochen? Oder?
Nee, aber...
Warum hast du jetzt nicht mit ihr darüber gesprochen?
Also, wenn ich ehrlich bin, ist dieser Podcast tatsächlich das erste Mal, dass ich mich intensiv damit auseinandersetze und auch intensiv mit anderen Menschen darüber spreche. Und mit meiner Mutter habe ich da noch nie so drüber gesprochen. Das ist nicht ganz richtig, ich muss das anders formulieren. Also meine Mutter ist in übelster Armut aufgewachsen, weil sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ja, und da gab es nichts. Also so in Armut, dass das, was man regelmäßig auf den Tisch bekommen hat, war so Brotsuppe, ja. Also richtig übel, die haben gehungert. Und das hat mir meine Mutter natürlich, als Kind hat sie mir das immer erzählt. Das heißt, ich habe mir das angehört und habe das... Weiß ich gar nicht, wie ich das verarbeitet habe oder so. Ich habe es mir halt angehört. Ich kannte diese Geschichten. In dem Sinne haben wir schon über Armut gesprochen, aber uns ging es ja zu dem Zeitpunkt, als es mir erzählt hat, besser. Also weißt du, wenn wir Würstchensoße hatten, um die über labbrige Spaghetti zu kippen, ja, dann war das ja schon besser als eine Brotsuppe. Die Armut, muss ich zugeben, habe ich immer eher persönlich reflektiert. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass wir da jetzt uns hingesetzt hätten und intensiv drüber gesprochen hätten, auch als ich älter war, hat noch nicht stattgefunden. Und ob ich das nochmal machen werde, muss ich zugeben, weiß ich auch nicht wirklich.
Ach, schön, dass du mir immer meine Fragen vorwegnimmst und schon direkt mit beantwortest.
Ja, das ist, also, ich weiß nicht. Du weißt selber, dass das... schwierige Themen sind.
Es ist ein toughes Thema, weil ich glaube, gerade... Wenn die Mutter natürlich versucht, das Bestmöglichste für ihr Kind zu machen, möchte man vielleicht auch nicht jetzt das Kind sein, was dann quasi in Anführungsstrichen undankbar erscheint.
Guck mal, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, dass du und ich das, dass wir uns damit auseinandersetzen und das zusammen machen, ist ja auch eine willentliche Entscheidung, die wir getroffen haben. Ich bin mir zum Beispiel persönlich gerade unsicher, wenn ich jetzt auf meine Mutter zugehe und sie damit konfrontiere, ich weiß ja gar nicht, ob sie es will. Ob da der Moment ist, dass ich sie da, das sind ja auch Traumata, die sie auch hatte. Also ich sag mal so, weißt du, der Punkt ist ja, dass ich sag ja schon meiner Mutter, was ich arbeite, ja. Und kann sein, dass diese Arbeit hier jetzt, ja, dieser Podcast, dass das ein Trigger ist, dass ich dann mit meiner Mutter da vielleicht anfange, drüber zu sprechen. Oder... Das weiß ich noch nicht. Vielleicht sage ich ihr gar nicht, dass ich einen Podcast mache.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann geht doch auch mal in die ARD Audiothek, denn da könnt ihr bereits alle Folgen unseres Podcasts hören. Und in der Audiothek gibt es außerdem noch andere tolle Formate von der ARD, zum Beispiel 11 km, der Tagesschau-Podcast. Hier geht es um ein Thema in aller Tiefe. Hier werden die Hintergründe der aktuellen politischen Themen von den Journalistinnen der Tagesschau näher beleuchtet. Kompakt und verständlich aufbereitet in einer halben Stunde nehmen sie euch mit ins Geschehen und zeigen neue Perspektiven auf. Ein super Podcast, der sich mit spannenden Themen auseinandersetzt. Zum Beispiel, wie sich Rechtsextremismus mit Spenden finanziert oder warum Kindermedizin chronisch überlastet ist. Das erfährst du hier. 11 km, der Tagesschau-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos dazu findest du auch über den Link in den Shownotes.
Arm und Trotzdem ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Steffi Kim und Falk Schacht. Projektleitung Constanze Tönnissen. Mit dem Team Isabel Scholz, Gina Toneik, Katharina Marenholz, Max Roloff, Merle Hömberg, Marvin Leesch und Dennis Terrei.